Das ist Kunst im Ort, der Deep Dive in die Stuttgarter Kunst- und Kulturszene. Ich bin Bianca. Gemeinsam mit euch und den jungen Freunden der Staatsgalerie will ich mehr hören, mehr sehen und mehr erleben. Herzlich willkommen zwischen den Zeilen und hinter den Kulissen. Heute erwartet euch eine absolute Luxusfolge Kunst im Ohr. Wir beschäftigen uns nämlich mit Werken, die man nicht nur sehen, sondern auch hören kann. Mein Gast ist der Stuttgarter Künstler Clemens Schneider. Mithilfe von nachhaltigen Materialien schafft er Klangwelten, die die Großstadt einfangen. Sein Werk Überfluss, eine über 50 Meter lange Installation, ist inzwischen Teil der Staatsgalerie Stuttgart. Heute erzählt er uns die Geschichte dahinter und ich darf mich nebenbei ein bisschen in seinem Atelier in der Leonhardstraße umschauen. Ich freue mich drauf. Hallo, Herr Schneider.
Hallo, herzlich willkommen.
Das ist ein total abgefahrener Ort hier, das kann man gar nicht anders sagen. Irgendwie zwischen Atelier und Werkstatt, wie würden Sie den Ort beschreiben und das Arbeiten hier in der Leonhardstraße?
Naja, ich hätte das Römerfeld vielleicht noch.
Das ist natürlich eher ein unfreundlicher Ausdruck. Also es ist schon ein bisschen wild, aber auch so total viele sehr besondere Gegenstände. Wo kommen die alle her? Also vieles davon ist selber gebaut und was ist noch Kunst, was ist Handwerk, wie fließt das so ineinander?
Ja, das ist wahrscheinlich total fließend, der Übergang, da kann man, also ich jedenfalls kann da keine Grenze ziehen, aber das Gerät hier, selten davon sowas sehen, gell? Und das ist jetzt halt ovaler Wasserdruck, wo so ein Kruf drin sich befindet und eine Trennung, das wird als sogenannter Papierverbinder.
Für den Fall, dass ihr euch jetzt fragt, was ein Papierholländer ist, der spielt für den Produktionsprozess hinter Clemens Schneiders Kunst tatsächlich eine zentrale Rolle. Er nutzt ihn für die Herstellung seines Basismediums, dem selbstgeschöpften Papier. Es handelt sich um eine Maschine, die in der Papierherstellung seit über 300 Jahren bekannt ist. Bei Clemens Schneider natürlich in der selbstgebauten Variante aus nachhaltigen Materialien. Genauer gesagt aus alten Stuttgarter Parkbänken. Eine Walze mit Messern zerkleinert Stofffetzen im Wasser. Aus diesem Brei schöpft er anschließend seine großformatigen Papierbahnen.
Das war eigentlich ganz einfach. Ich wollte nämlich eine Bleistiftzeichnung in den Maßen 3x4 Meter anfertigen.
In den durchaus sportlichen Maßen 3x4 Meter. Gab es dann nicht so von der Rolle mal kurz?
Nein. Also sämtliche Geschäfte. Ich habe gar nicht überall probiert, weil ich habe mir schon gedacht, dass es sowas im Handel nicht gibt.
Also muss man jetzt sagen, es war im ersten Schritt mal so eher pragmatisch getrieben und jetzt noch gar nicht so sehr ideologisch.
Überhaupt nicht, ne. Da habe ich das Internet befragt und viele Leute am Telefon gefragt, unter anderem auch die Restaurierung von der Staatsgalerie. Und irgendwann war es halt so, dass ich dann doch einsehen musste, dass das wahnsinnig aufwendig ist.
Das ist es nach wie vor so, wie ich mir das jetzt gerade angeschaut habe. Das ist ja schon so ein vielschichtiger Prozess auf jeden Fall.
Ja, dass das so umfangreich ist, wusste ich Gott sei Dank nicht, sonst hätte ich vielleicht davon abgegangen.
Doch einen einfacheren Weg gewählt. Ja, wir sind dem Ganzen aber treu geblieben. Was machst du den Reiz aus?
Nein, das kann halt unwahrscheinlich viele Dinge, die mir selber vorher nicht hätte überlegen können. Das macht es so spannend. Ich finde nämlich selber neue Sachen. Ich muss hier nicht produzieren, sondern es entstehen echt Dinge, die ich vorher so nie mir überlegt hätte.
Klingendes Papier zum Beispiel.
Ja.
Die Magie hinter dem Klang ist eigentlich pure Physik. Clemens Schneider integriert sogenannte Piezo-Elemente in seine Werke, winzige Bauteile, die mechanischen Druck in elektrische Spannung umwandeln. So entstehen seine Noise Harps oder auch Lärmharfen, selbstgebaute Klangerzeuger, die den Papierbahnen eine Stimme geben. Musik entsteht aus Lärm. Urbane Geräusche verwandeln sich in akustische Landschaften. Jetzt sind es ja quasi Geräusche der Stadt, die so ein bisschen zusammenfließen. Geräusche, die, glaube ich, gar nicht so wenige Leute eher als Lärm bezeichnen würden. Also wie schafft man das aus so Geräuschen, die eigentlich gar nicht so populär sind, dann doch was zu schaffen, was als angenehme Umgebung dann empfunden wird?
Da war tatsächlich eine Überlegung dahinter gesteckt. Das muss ich kurz ausholen. Das Papier ist total fast zu 100% aus Recyclingmaterial. Nämlich diese alten Kleidungsstücke. Teil kam auch aus so altkleiner Verwertungsstellen, also die wirklich total kaputten Sachen, die zu gar nichts mehr zu gebrauchen waren, das dann hier richtig aufgehoben. So, es ist hier blau, weil das Jeanshosen waren und das ist weiß. T-Shirts und so weiter waren.
Das wird dann auch so belassen. Also
zur Geschäft und bleibt so.
Mhm.
Ich hatte vor Augen, dass es ja tatsächlich ein Recycling-Produkt ist, das Ganze, und habe gedacht, na, Ton muss rein, das war mir da schon klar, und habe mir gedacht, aber konsequenterweise müsste ich auch den Ton dann als Recycling-Produkt praktisch irgendwie herstellen.
Mhm.
Also hier stehen wir jetzt vor einem klingenden Papier. Da sieht man die Fiezo-Elemente, und wenn ich jetzt da drüben... Versuch mal das Benzinzeug, ja. Und das Seite zupft, müsste man das eigentlich aus dem Blatt. Ja. So. Das ist das Geheimnis der Lärm-Recycling-Geschichte.
Verrückt, wie lange es naht klingt.
Jetzt tue ich aber an diesen Lärm rein. Ja, man hört jetzt von da hinten noch den Originalton.
Mhm.
Aber wäre das Ding jetzt in einem anderen Raum, dann wird man nur noch dieses Souvenir hören.
Mhm. Und so ist es dann auch in der fertigen Installation, dass quasi der Lärm nicht hörbar ist, sondern nur das Ende.
Nur das Endprodukt, das ist der abgesägte Lärm. Ja, ist auch interessant, gell? Ja, der Lärm tatsächlich gestört früher, weil der ist überall.
Jetzt nicht mehr, jetzt hörst du nur noch Potenzial.
Jetzt, ja, genau. Seitdem ich damit was anfangen kann, ist es plötzlich wunderbar. Und als sie da vorne dieses Zyplin, das Bräuninger Parkhaus abgewiesen haben, habe ich gedacht, wunderbar, super.
Wie jede Menge Material.
Ich stand da tagelang mit dem Rekorder.
Mhm.
Und die Leute haben gedacht, was macht denn der Irre da?
Ja gut, das ist wahrscheinlich Berufsrisiko, dass man ab und zu mal kurz den Moment hat, wo die Leute denken, was macht der Irre da? Wann kam denn für Sie so dieser Nachhaltigkeitsgedanke? Wann wurde der denn so ein bisschen lauter? Weil Sie haben jetzt gesagt, da war viel Zufall dabei, viel Ausprobieren. Und irgendwann schien das ja dann doch aber so einen gewissen Sinn zu ergeben, dass man gesagt hat, diese Überflussgesellschaft und das Ganze vielleicht auch so ein bisschen als Spiegel dessen oder... Wann hast du die Auseinandersetzung da eine größere Rolle gespielt?
Das kam eigentlich mit dem Papierherstellen.
Mhm.
Also vorher habe ich auch schon so viel wie möglich recycelt. Mhm. Aber tatsächlich mit dem Papier war es mir dann auch bewusst, was das, dass das auch, es ist nicht absichtlich ein Recycling-Produkt gewesen anfänglich. Mhm. Jetzt schon. Also auch hier hat sich es entwickelt.
Und was würden Sie jetzt sagen, sehen Sie darin, das ist eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal ein Statement dagegen, so ein bisschen Widerstand oder ist es eher so ein Stück Utopie, dass man sagt, man versucht einfach aus allem, was irgendwie alt und oder überflüssig ist, was Neues zu schaffen, solche Sachen auch zusammenzuführen?
Naja, soll ich sagen, alles miteinander.
Alles miteinander, also natürlich, dass man schon... Aber du wirst schon sagen, wir lassen das Einheitliche einfach weg und switchen mittendrin zum Du. Warum eigentlich nicht? So kann man auch mal machen.
No. Wir sind sympathischer.
Ja, was ich auch total spannend finde. Wie fühlt sich das an für dich, wenn deine Werke aus dieser doch sehr eigenen, besonderen Atmosphäre rausgehen in so ein Museum? Also wenn die jetzt beispielsweise angekauft werden, wie bei der Staatsgalerie. Was macht das mit dir?
Ja, wunderbar. Also hier drinnen stehe diese zwei, ja, und wenn sie klein genug sind, kann ich sie auch vorführen.
Mhm.
Aber ansonsten würde das denen gehen, wie denen da oben, das sind noch mehr.
Dass die sonst...
Die sehen halt aus wie eine Rolle Teppich, gell.
Wenn man jetzt sagt, wenn du es dir vorstellst, dass Menschen so durch deine... an deinen Werken entlang gehen, durch eine Ausstellung von dir, sich bewegen, diese Geräusche hören. Was ist so die Message? Was ist das, was man rausführen soll? Was einem so ein Werk vielleicht sagen will, zuflüstern will zwischen den Geräuschen? Gibt es da so eine Kernmessage oder lässt du das ganz offen?
Ich lasse das ziemlich offen. Das soll jeder selber entscheiden. Allerdings soll jedem klar sein, dass das halt auch so ein bisschen ein Stück von wahrscheinlich bei einer Person mitbringt. Und ich glaube, am meisten geht mir auf den Wecker, wenn jemand daherkommt und sagt, das geht nicht.
Das geht nicht?
Ja, das höre ich so oft.
Ehrlich? Das hörst du oft? Aber was ist so die Kritik? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass der eigentlich sehr zeitgeistig ist, so diese Nachhaltigkeitsgedanke. Und das war eigentlich schon wieder...
Ich komme immer vorher. Also zum Beispiel ein Papierschöpfer sagte, Ich habe gesagt, dort angerufen, habe gesagt, ich habe jetzt gerade eine Aufgabe hier, ein einziger Bogenpapier handgeschöpft in dem Maß wie das in der Staatsgalerie, 3 Meter mal über 50 Meter lang. Sagt er zu mir, wer auf so eine Idee kommt, der kann keine Ahnung haben, wie man Papierschöpft, von Hand geht das natürlich nicht. Am einen Punkt hatte er recht, ich hatte damals wirklich keine Ahnung. Am zweiten Punkt hatte ich recht. Es geht doch, wie man sieht.
Manchmal ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn man erstmal keine Ahnung hat und davon ausgeht, dass es schon irgendwie funktioniert wird.
Da wären wir wieder beim Thema von vorhin. Also ich wusste, wie aufwendig das wird, das Ganze. Gell? Aber egal, lassen wir das mal.
Aber hat es auch damit zu tun, dass du ja nicht nur quasi das Endprodukt selber herstellst, sondern ja auch die Maschinen dahinter? Also dass quasi das, was da so die Industrie vielleicht hergegeben hat oder auch der historische Fundus, dass das jetzt nicht mehr ausgereicht hätte für das, was du vorhast, oder?
Na, das war nicht erreichbar für mich, diese ganze Apparate mit so irgendwo zu besorgen. Da kommen wir zum nächsten Thema. Hier sehen wir gerade diesen Papierholland. Mhm. Auch so ein Thema, wo jemand gesagt hat, das geht nicht. Da ist nachher so eine Messerwalze drin, die durch die Hohlkehle durchläuft. Und auf der Hohlkehle sind auch Messer. Sind aber stumpf, so 90 Grad ungefähr. Und die müssen exakt ineinander passen, sonst funktioniert das Gerät nicht. Das haben mir zwei Maschinenbauer damals erklärt, das kann ich glatt vergessen, weil von Hand kriegt man sowas niemals genau. So, jetzt ist dieses Gerät aber ein paar hundert Jahre alt, dieses Prinzip. 1670, glaube ich, das älteste Gerät, was ich mal in der Abbildung gesehen habe, gebaut worden. Damals ging das auch. Dann muss es natürlich von Hand gehen. Übrigens, das klingende Papier hat mir auch ein Spezialist für Beschallungstechnik gesagt, das ist nicht möglich, das wird nicht klappen mit dieser Piezo-Technik, da nee, niemals. Ich habe gedacht, warten wir.
Ich höre auch so ein bisschen raus, was mich gerne korrigieren, aber dass es für dich eher so ein Ansporn auch ist, wenn einer sagt, das geht nicht. Ich höre doch so ein bisschen den Widerstand raus.
Genau, und jetzt sind wir wieder bei der Message. Das ist eine Message, die mir wichtig ist. Bei allem Möglichen geht es bei Städtebau ging es, bei Energiewende ging es, es geht, freilich geht's, wenn man will, wenn keiner bremst. Und so gingen diese ganzen Sachen.
Gibt's noch so, ich sag mal, einen Fundus an Unmöglichkeiten, wo du sagst, das würdest du gerne noch hinkriegen oder würdest du gerne noch möglich machen?
Ja, aber das war die nicht.
Natürlich nicht, das wäre ja langweilig. Wa?
Es gibt da so eine Kiste, da sind so elektrische Experimente drin.
Mhm, okay. Das heißt, es könnte sich eventuell noch so ein bisschen in dieser technischen Richtung weiterentwickeln, das Ganze.
Ja, aber Schwerpunkt bleibt erstmal dieser Klang, eine Einstellung von so einer Lärmharfe. Wir sehen, dass da oben jetzt auf dem Regal ganz viele stehen, sind zum Teil schon fertig, zum Teil noch nicht. Das wird mein Orchester.
Ah ja, okay.
Die wird alle verschieden gestimmt.
Mhm.
Das sind nachher über 100 Blätter, 3 Meter in der Höhe und 1,40.
Wo das ja eben auch einfach so ein Raum geschaffen wird, wo man sich dann einfach wirklich durchbewegt.
Genau, das ist wie so ein Wald.
Mhm.
Blätterwald, gell. Das sind immer so Gruppen, Blättern, denen jeweils eines für diesen Lärmhaufen zugeordnet wird. Und diese Installation soll dann live in Echtzeit funktionieren. Zum Beispiel soll das Straßenkreuzung, an jeder Straße kommt ein Mikrofon hin, ein Funkmikrofon. Und je nach Ampelschaltung ist dann mal auf dem einen Mikrofon, mal auf dem anderen der Lärmlauter. Das heißt, mit Wechsel der Ampelschaltung haben wir dann hier einen Akkordwechsel.
Genau, also schon ja auch einfach ein super kompliziertes Projekt. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, auch mit diesen Ampelschaltungen, die dann unterschiedlich die Klangharfen ansteuern, da musst du ja voll den Überblick einfach behalten, so über diese Gesamtvision. Das ist ja schon so ein kontrolliertes Chaos, sag ich mal.
Ja,
ein orchestrisches Chaos, könnte man sagen.
Ja. Das stelle ich mir allerdings nicht besonders schwierig vor.
Ja.
Weil ich habe es mir schon genau überlegt, wie ich es machen will.
Also die Vision ist quasi immer schon fertig.
Mhm.
Und jetzt, wenn man, können wir leider nicht zeigen, aber dieses Modell setzt jetzt schon auch so einen großen Raum einfach voraus. Das heißt, es wäre auch was, was irgendwie wahrscheinlich mal eine tolle Ausstellung werden darf, oder?
Ich hoffe doch, ja, sehr, ja, auf jeden Fall.
Immer noch eine tolle Abschlussfrage, die quasi so ein bisschen hier alle unsere Interviews eint, und zwar das Lieblingswerk in der Staatsgalerie.
Ja, das kann ich sogar sagen, das ist der Überfluss.
Der Überfluss? Das eigene?
Ja, ich dachte, mein eigenes, nein, das natürlich. Das ist nicht mein Lieblingswerk in der Staatsgalerie.
Wo Wobei, das wäre auch mal ein Statement gewesen, zu sagen, es ist einfach mein eigenes, da hängt mein Herz am meisten dran.
Ja, ja, aber ich würde es gern so sagen, aber es stimmt nicht. Nee.
Aber hast du eins?
Nicht unbedingt, das wäre jetzt unfair, das eine oder andere rauszupicken, weil es sind schon einige, die ich als Kind schon gesehen habe. Einer dieser Maler, die mich sehr beeindruckt haben, der war auch schon hier im Atelier zu Besuch, das war Ben Willi, kennst
du? Mhm. Also tatsächlich dann sogar hier das Idol mal getroffen. Und wie ist das dann, wenn man so jemandem begegnet, wo man wirklich als Knirps schon vor dem Bild stand und dachte, Wahnsinn?
Schwer zu beschreiben.
Aber würdest du sagen, du hast so ein bisschen das übereingebracht, also so das Gefühl, dass du vom Werk hattest dann mit den Menschen, weil du hast ja gerade gesagt, du möchtest immer, dass den Leuten bewusst ist, dass ein bisschen was von dir auch in deiner Arbeit steckt. Also würdest du sagen, dass...
Ich vermute, dass was von mir da drin steckt. Das muss aber nicht so sein.
Mhm.
Das Werk habe ich in die Welt geschickt und das soll das machen.
Das macht jetzt da seinen Job quasi.
Genau. Also ich als Künstler sehe mich da nicht so im Vordergrund.
Das ist lustigerweise sehr häufig so, wenn man mit Künstlern spricht, ja, dass irgendwie sich das so ein bisschen in Grenzen hält, dass man da so als Mensch vorne hintreten will.
Mhm.
Ja.
Ich bin ja schon viel zu schüchtern eigentlich, gell?
Das ist ja gut, dass es hier keine Fernsehaufnahme ist. Nee, aber dann freue ich mich umso mehr, dass du dich darauf eingelassen hast, uns das heute so ein bisschen zu erzählen.
Ja, sehr gern.
Und genau, vielen Dank.
Wenn ihr auch gerne hinter die Kulissen der Stuttgarter Kunstszene schauen wollt, checkt unser Programm. Im November sind die jungen Freunde beispielsweise nochmal bei Clemens Schneider zu Gast. Das war Kunst im Ohr, der Podcast der jungen Freunde der Staatsgalerie Stuttgart. Die jungen Freunde, das sind interessierte Menschen zwischen 18 und 35, die bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen mehr über Kunst erfahren wollen. Wenn das nach euch klingt, schaut vorbei auf www.jungefreundestaatsgalerie.de oder bei Instagram. Unterstützt wird unser Podcast von RSM Ebner Stolz, dem Arbeitgeber für Talente in der Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung. Danke dafür und danke euch fürs Zuhören.